Boah, das ist ja auch ein eisgekühltes Glas, was du da hast.
Kühle Getränke sind wichtig, weil es muss immer einen kühlen Kopf bewahren, Bergi, vor allem bei einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen. Willkommen, einen guten Start in die Woche, Leute. Hallo.
Guten Morgen, hallo. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie die Folge anfängt, weil für mich war es jetzt auch ein sehr überraschender Start, aber...
die Aufnahme lief schon so, das
wird jeder. Ja, aber schon seit 5 Minuten und es wurden Dinge gesagt, die ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit hätte. Oh mein Gott, wir sind ja der transparente Podcast.
Aber das geht ja generell bei jeder Folge so, dass du nachher denkst, oh, das hätte ja besser nicht öffentlich sein sollen.
Das stimmt, das stimmt. Ich bin auch überrascht, dass wir noch nicht gecancelt wurden. Deswegen würde ich auch heute nochmal eine Schippe drauflegen. Guck mal, was passiert. Leute, schönen guten Tag in der neuen Woche. Wir haben inzwischen fast schon Ende Juni erreicht. Neben mir sitzt am Bildschirm ein baldiges kleines Geburtstagskind.
Stimmt.
Nächste Woche nämlich schon. Ja, genau. Das ist die letzte Folge auch vor deinem Geburtstag.
Ja, stimmt. Die letzte Folge vor meinem 29. Geburtstag. Das letzte Mal kann ich Geburtstag feiern, bevor ich 30 bin.
Ja. Gott, bin ich froh,
ich bin,
wenn du
so
30
alt,
wirst, ey.
Ich bin
wirklich
so alt.
Ja, du bist wirklich steinalt. Es widert mich an, wie alt du bist.
Aber ich habe mir noch nie groß Gedanken eigentlich darum gemacht, dass ich jetzt alt werde. Aber ich glaube, wenn ich 30 bin, also jetzt mit 29 noch nicht, aber ich glaube, nächstes Jahr mit 30 denke ich schon, boah, ey.
Ja, und das, wie gesagt, kann ich nur bestätigen, weil davor war mir das auch völlig egal. Mir war das, ich dachte immer, hier, zack, alles in Würde altern, come on, ist doch kein Problem. Aber sobald du 30 wirst, die Leute nehmen dich ja auch ganz anders wahr. Ich weiß noch sowieso, als ich in eurer YouTube-Bubble da ankam, ich war ja sowieso, glaube ich, mit der Älteste. Und da durfte ich schon immer hören, was, du bist schon 24? Da war man ja schon halbtot. Aber mit 30, wenn du auf Leute triffst, das ist nochmal ganz andere Wirkung, die du dann hast, die du hervorrufst. Und deswegen bin ich froh, dass du das auch bald erleben darfst.
Ist das, im negativen Sinne oder gibt's auch Vorteile? Einfach negativ. Das kann doch nicht alle. Das kann doch nicht schlecht sein. Ich habe immer gedacht, bei jedem Geburtstag, es gab immer noch so Sachen, die gut waren, weißt du? So mit 16, dann durftest du Alkohol trinken und Partys gehen und so, weißt du? Zum ersten Mal im Club und so. Und dann mit 18 komplett frei alles sein, weil sowieso das Beste. 21. Geburtstag habe ich in den USA gefeiert, war natürlich auch Hammer. In Las Vegas haben wir damals. Mm. Und dann mit Punkt 21 durftest du da dann eben auch zum ersten Mal feiern und trinken und alles, was du machen willst. Aber dann war schon so, okay, mit 21 hörst du langsam auf, dass du die ganzen Vorteile hast. Also mit jedem folgenden Geburtstag.
Aber hört doch absolut auf mit 21.
Nee, es gab noch so Kleinigkeiten. So, manche Autos durfte man erst leihen ab 25. Das weiß
ich noch. Okay.
Das war noch so Kleinigkeiten, da habe ich noch gefreut. Manche Sachen darfst du jetzt. Ich glaube, Bundespräsident darfst du erst mit 40 werden, oder?
Du, da fragst du definitiv den Falschen. Aber du
ist
hast
das
recht,
nicht dein Ziel als Bundespodcast? Ich gucke gerade nach.
Nee,
Bundespräsident
das
kann gemäß Artikel 54 Absatz 1 Grundgesetz gewählt werden, wer deutscher Staatsangehöriger ist und das Wahlrecht zum Bundestag besitzt, an mindestens 40 Jahre alt ist. Also du musst 40 Jahre alt sein, um in Deutschland Bundespräsident werden zu können. Das heißt ja, für uns auf jeden Fall haben wir noch ein Ziel für die nächsten Jahre.
Es gibt zumindest Aussichten. Ja, es ist noch Potenzial vorhanden. Das stimmt. Das stimmt mich auch sehr positiv. Ich sehe das halt immer nur, wenn ich irgendwo mich so anmelde oder sowas, wie weit ich inzwischen auch runterscrollen muss, um mein Alter da irgendwie auszuwählen. Und dass man auch inzwischen natürlich aus immer mehr so Altersklassen runterfällt. Weißt du, so 14 bis 25, glaube ich,
ist es dann. Boah, bei der Bahn! Die Bahn einfach! Wie teuer die Bahn geworden ist, wenn man 27 geworden ist. Wirklich für meine Freundin ist gerade 27 geworden. Die ist aus allen Wolken gefallen, als sie jetzt die Bahnpreise gesehen hat, die ich seit immer schon, oder seit 2 Jahren, aber gefühlt seit immer schon bezahlen musste, dass du zahlst halt wirklich deutlich weniger, wenn du bis einschließlich 26 bist.
Ja, das stimmt, ja. Also ich habe mit der Bahn ja sowieso ein sehr ambivalentes Verhältnis. Bin jetzt letztes Wochenende ja wieder nach Hamburg gefahren. Ich habe mir inzwischen tatsächlich auch mal so eine Bahncard, habe ich mir jetzt mal gegönnt, um zu gucken, ob ich da eventuell mitspare. Ich meine, jedes zweite Ticket von mir wird sowieso wieder zurückverlangt von der Deutschen Bahn, weil es irgendwie Verspätung gab oder keine Klimaanlagen ausgefallen sind.
Ich glaube, viele Menschen sind auch im Plus mit der Deutschen Bahn, so mit so ganzen Entschädigungszahlungen.
Vermutlich, ja. Ich glaube, dass viele Leute auch die Deutsche Bahn als langfristiges Investment für die Altersvorsorge nutzen. Oh Mann, ey.
Aber wie war es bei dir jetzt mit der Bahnfahrt? Ging gut oder nicht nach Hamburg?
Das hat eigentlich gut funktioniert. Ja, das ist das Einzige, wo ich nach wie vor das Gefühl habe, da werde ich wirklich von vorn bis hinten verarscht von der Bahn, ist, was die Sitzplatzreservierung angeht. Weil ich teilweise, wenn ich mir Züge aussuche, dann gucke ich natürlich immer Sitzplatz, haben wir schon oft genug hier darüber gesprochen, ich buche keinen Zug, wenn ich keinen garantierten Sitzplatz habe. Und das muss aber auch ein einzelner Sitzplatz sein. Ich setze mich doch nicht mit dem Fußvolk.
Erste Klasse hier. Ich dachte, ein einzelner Sitzplatz, wo gibt's denn sowas? Aha, der Bergmann fährt erste Klasse. Fährst du Regionalbahn
ja, gut.
auch erste Klasse oder?
Ich setze keinen einzigen Fuß in der Regionalbahn, mein Freund. Also da fahre ich wirklich lieber um 3 Uhr morgens mit der einzigen ICE-Verbindung, als mich hier irgendwie in eine Regionalbahn zu setzen. Nee, sorry, aber da, ich leiste mir wenig Luxus.
Wie kommst du denn bitte nach Buchholz nach Hause? Da hält kein ICE.
Nee, das ist aber der Metronom, aber der hat auch eine erste Klasse.
Ah, okay.
Ja, ja, ja. Nee, das ist natürlich alles, das ist glasklar. Aber genau, wegen der Sitzplatzreservierung, dann gucke ich eben immer, wo habe ich einen Einzelplatz. Und wenn ich keinen Einzelplatz finde, dann nehme ich den Zug auch nicht. Und dann nehme ich halt teilweise, obwohl ich vielleicht schon um 15 Uhr zu Hause sein muss, ja, sorry, sage ich dann immer den verbindlichen Termin, den ich habe. Ja, ich kann leider erst um 1 Uhr nachts in Köln sein, weil ich erst dann quasi wieder einen Zug gefunden habe, wo ich einen Sitzplatz reserviert habe. Aber was ich sagen will, dann setze ich mich in den Zug und dann ist in meinem Abteil wirklich 90% frei. Da steht aber auch nicht mal irgendwie, in Bremen steigt eventuell noch jemand zu oder sowas, sondern das ist von Anfang an schwarz. Und ich glaube, also diese LCD-Monitore, wo dann steht, wer reserviert hat, ist schwarz. Ich glaube, dass ich da verarscht werde. Ich glaube, dass die Bahn überall versucht, noch irgendwie so kleines, so ein paar Euro-Stückchen rauszuziehen aus Birgis Hosentaschen.
Aber Sitzplatzreservierung wird jetzt teurer, ne? Von 4,50 Euro geht es hoch auf 4,90 Euro in der zweiten Klasse. Gut, das ist jetzt nicht relevant.
Erst bei erster Klasse ist inkludiert, deswegen keine Ahnung, was
nein.
ihr da zahlen müsst.
Änderung, ab jetzt erste Klasse kostet jetzt auch Reservierung demnächst.
Ernsthaft?
Wurde jetzt bekannt gegeben. Ja, erste Klasse musst du jetzt auch dann deine Reservierung zahlen, wenn du so ein, außer du hast diesen super teuren erste Klasse Flexpreis. Aber ich hoffe sehr für dich, dass du den nicht bezahlst, weil das ist wirklich absurd. Den bezahlen ja nur irgendwie Unternehmen für ihre Mitarbeiter, wo es nicht anders geht, und Leute, denen das Geld wirklich komplett egal ist. Da zahlst du halt irgendwie für so eine 4 Stunden Bahnfahrt irgendwie 300 Euro. Also das ist dieser super Flex-Spätpreis.
Ja. Aber ich glaube, dass die Leute dann sowieso, und das ist ja immer noch mein Ziel. Ich weiß ja eigentlich, dass ich noch nicht am Ziel angekommen bin, solange ich nicht die Bahncard 100 erste Klasse habe. Ich glaube, die kostet irgendwie 6.000 Euro oder sowas. Ja. Und ich glaube, wenn wir da von dem, was du gerade gesprochen hast, hier mit andauernd Flex-Ticket und sowas, dann hast du eher die Bahncard 100. Ich glaube, dass dieser Flex-Ticket-Preis eigentlich schon wirklich ein Wink mit dem Zaunfall von der Bahn ist. Hol dir mal lieber die Bahncard 100, bevor du hier 500 Euro für ein Einzelticket.
Deswegen, wenn du irgendwie 20 Mal so fährst, also 10 Hin- und Rückfahrten von so einem 300-Euro-Ticket, hast du ja schon das Ding drin, ne?
Genau.
Das ist wirklich ein absurder Preis. Ich bin mal mit so einem absurden Preis gefahren, da wurde ich eingeladen zur OMR. Die schmeißen mit Geld ja um sich. Die, ne, Online-Marketing-Rockstars der Konferenz wirklich, die haben so dieses, wie heißt das, 4-Jahreszeiten-Hotel oder so heißt das in Hamburg. Ich bin doch nirgendwo nirgendwo bin ich so gut untergebracht worden in Hotels.
Krass.
Wie da bei OMR. Einfach dieses, also so ein krankes Zimmer, krankes Hotel, wo du wirklich mit Butler überall hingebracht wirst und keinen Schritt irgendwie alleine machst. Das war, und eben Flexpreis erste Klasse gefahren. Wo ich dachte,
das
jetzt
was hast du denn da gemacht?
Ich war auf
Speaker,
der Bühne.
Oder was?
Ja, das, was, hatten wir nicht letztens noch drüber gesprochen, dass das Monte mit Kai Pflaume gemacht hat auf der Bühne? Da hatten wir nochmal letztens drüber gesprochen.
Ja.
Der war auf der Bühne und genau das habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht. Genau, das haben wir auf der
Bühne
gesprochen.
Ich habe nur mitbekommen, was Rezo bekommen hat für seinen Auftritt auf der Bühne. Da dachte ich dann, ja, okay, vielleicht habe ich doch aufs falsche Pferd gesetzt.
Was hat Rezo? Was hat Rezo gemacht oder bekommen?
Das Problem, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also,
Du meinst, er hat Geld bekommen, oder was?
Ja, ja, klar, natürlich. Du nicht?
Er hat Geld bekommen, doch habe ich.
Ja, natürlich, klar. Also, und wie gesagt, aber die Summe hat mich doch sehr umgehauen, wo ich dachte, okay.
Aber hat er auch ein Bahnticket Flexpreis erste Klasse?
Das weiß ich nicht. Ja, ich würde natürlich die Summe jetzt gern droppen, aber ihr wisst ja.
Traust du dich nicht, ne? So nee, viel traue ich nicht, ne? Ja, nee. Schön hier, aber unsere Hobbylust-Kollegen, die wollen wir natürlich nicht verärgern hier. Sonst gibt's im Podcast, in der Podcast-Welt gibt's ja noch Ärger. Wir wollen ja weiterhin Zweitlieblings-Podcast-Leute sein, ne? Die
das
können
stimmt.
gerne Erstlieblings-Podcast Hobbylos haben und dann Zweitlieblings-Podcast bei uns bleiben. Das
kennst du
ja
eigentlich noch die 100.000-Mark-Show?
Becky, ich bin nicht ganz so alt.
Ach so, okay. Na gut, dann Themawechsel. Zwinky Zwonky, also.
Nein, ich wollte noch dabei bleiben gerade. Was ist
ja,
jetzt
ja,
so eine 1000-Mark-Show?
Nee, das war einfach nur so ein Hirnfurz gerade. So. Was für ein furchtbarer Begriff, den ich nur zum allerersten Mal in meinem Leben
wie
verwende.
Wie alt bist du bitte?
Wirklich, ja, wie alt bin ich? Das ist glaube ich so schon WhatsApp-Kaliber. Im nächsten Moment schicke ich dir irgendwie so 2 Küken, die aus dem Nest gefallen sind, zusammen mit dem Spruch, ich hoffe, du hast einen besseren Start in die Woche.
Aber ich wollte auch noch beim Bahnthema bleiben. Ich bin ja auch großer Bahn-Fan eigentlich.
Ja.
Wobei ich mehr im Internet-Fan der Bahn bin und mich über alles informiere, als dass ich wirklich Bahn fahre. Also nicht nur Deutsche Bahn, sondern so weltweit, also ich habe mir schon so viele Videos reingezogen, wo Leute einfach Bahn fahren. Und was ich immer cool finde, es gibt ja auch in verschiedenen Ländern gibt's diese Einzelabteile und da gibt es jetzt auch boah, ich glaube in Österreich den Ideenzug oder sowas, oder ist es in Bayern gewesen, der Ideenzug? Mhm. Ist ja fast das Gleiche. Auf jeden Fall ist das so eine Studie auch vielleicht für die Zukunft, dass man ins, würde gerade, glaube ich, schon getestet in der Bahn, dass man auswählen kann, statt Sitzplatzreservierung, eine Suite-Reservierung. Für einen Einer- oder Zweier-Suite im Zug, wenn man das ausgewählt kann, aber haha, das gibt's noch gar nicht, ist aber gerade ein Test, würden sie es denn interessant finden, das wirklich zu buchen? Mhm. Könntest du sowas, ne, so kundenumfragenmäßig machen? Also die planen wohl wirklich wohl das zu bringen. Fände ich sehr geil, würde ich buchen, würde ich dich auch sehen. Und zwar kriegst du da wie in der Flugzeug-Business-Class praktisch, wenn du so eine Qatar Q-Suite oder so gibst, oder Air France hat auch so ein bisschen. Oder bald Lufthansa in der First Class, demnächst, hast du komplett abschließbare, so einen kleinen Mini-Raum praktisch, wo nur dein Sitz drin ist und ein schöner Tisch aber noch und so, und den du richtig zumachen kannst, dein eigenes Mini-Abteil, nur für dich oder zu zweit. Kannst du dir
dann buchen. Und das sind dann ähnliche Preise auch wie beim Flug? Oder unsere ZuhörerInnen werden das natürlich relatable finden.
Herr Inert, Deutsch zahlst du weniger für den Flug, als wenn du Flexpreis erste Klasse fliegst, erste Klasse Bahn fährst mit,
innerlands fliege ich ja die erste Klasse. Ist das überhaupt möglich?
Ja, zumindest Business Class. Aber, aber trotzdem ist, also häufig kriegst du halt wirklich, ist auch zweite Klasse, ist teurer, als wenn du Economy irgendwie fliegen würdest. Was ja echt traurig ist, das sollte ja nicht so sein. Ja, ja. Vor allem bei einem komplett eh schon staatsfinanzierten Unternehmen. Also wenn sie es eh schon subventionieren, sondern auch noch ein bisschen mehr Geld reinhauen, dass es zumindest mal günstiger als fliegen ist. Wäre die leichteste Methode, um die Leute
das. Ja, aber das machen sie ja jetzt. Wenn du sagst, dass jetzt hier die Preise erhöht werden und ich auch bald Reservierungsgebühren zahlen muss, dann ist ja hier gerade eine riesige Finanzierungsrunde, um Geld zu sammeln, um einmal die marode Infrastruktur unserer guten alten deutschen Bahn. Also so verstehe ich das doch, oder nicht?
Boah, weiß ich nicht. Ich würde es hoffen. Ich würde es hoffen, dass es mal irgendwie sinnvoll genutzt wird, aber ich glaube, ist Bahnfahren einfach, glaube ich, teuer. Also man macht sich immer leicht, wenn man sagt, warum ist es denn so teuer? Denn die Bahn macht immer noch Verluste. Also das ist, ja, leider ist Bahnfahren mit der ganzen Infrastruktur, mit überall Gleise hinlegen und alles immer verfügbar halten und so viele Züge, die ja auch nicht alle voll fahren, ne? Wenn du guckst, Flugzeuge, die fliegen halt so, wie sich's lohnt und sind dann auch fast immer voll ausgelastet. Aber Bahn fahren halt auch sehr viel, sehr leer einfach rum.
Aber woran liegt das? Also, ist es so ein ständiges Hinterherhinken und eigentlich müsste man die Bahn komplett nochmal irgendwie neu denken? Warum kriegen das andere Länder besser hin? Wieso funktioniert das in Japan?
Ich glaube, es gibt wenig Länder, die es so gut hinbekommen. Also wenn du zum Beispiel in die USA guckst, die sind sehr, sehr neidisch auf Deutschland. Japan ist besser, ja. Japan ist halt krank, was das da angeht. China halt auch so diktatorenmäßig ziehen die da halt einfach durch.
Vorsicht. Ist das bestätigt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, sind wir jetzt gar nicht ganz so scheiße in Deutschland, aber wir sind schon scheiße. Aber ich glaube, es ist einfach halt wirklich extrem teuer, das alles zu machen. Und das nicht mal, weil irgendwie die Bahnmitarbeiter besonders gut bezahlt werden. Vielleicht ein paar Manager oben, aber grundsätzlich sind ja gerade die Streiks, weil eben teilweise wirklich richtig schlecht immer noch bezahlt wird. Also ich glaube, sehr komplex, dafür kenne ich mich nicht genug aus. Ich bin einfach nur wirklich, ich bin fasziniert von diesen Möglichkeiten, von so einem, dass du so eine kleine eigene Suite hast in der Bahn. Die muss gar nicht groß sein, wirklich einfach nur praktisch dein erste Klasse Einzelsitz da, aber mit so einer kleinen Glasscheibe drumherum, die kannst du auf Knopfdruck, kannst du die zum Milchglas machen und du bist einfach alleine und Ruhe und irgendwie, so stelle ich mir, das ist Reisen für mich, so ein bisschen Privatsphäre auf der Reise haben, wird es für mich so viel cooler direkt machen.
Oh, weiß ich nicht, da bleibt mir natürlich der Otto Normalverbraucher ein bisschen auf der Strecke, weißt du, der Joe Jedermann.
Was switchen wir denn jetzt in die Rollen? Sorry, du bist der erste Klasse, ich fahre zweite Klasse Bahn.
Ja, natürlich, aber natürlich würde ich mir als volksnaher Mensch, der ich bin, erstmal wünschen, dass auch ein Regionalzug irgendwie, vielleicht, dass die alten Sitze aus den 60er Jahren mal rausgerissen werden und mal auch ein bisschen ergonomischer Luxus quasi spürbar wird für die Leute, die in der Holzklasse fahren. Also, und vor allem, dass wir alle mal gemeinsam pünktlicher kommen. Das fände ich schon einen wichtigeren Schritt. Also da hilft mir auch die Milchglas-Privatsphäre nicht, wenn ich irgendwie 8 Stunden bei einer ausgefallenen Klimaanlage irgendwie vor mir her safte. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Und nochmal ganz kurz, meine Kritik, und ich hoffe, das finde ich auch mal so unfair, wenn sich die Kritik und irgendwie die Leute ausrasten, ich kriege es ja auch mit, auch in der ersten Klasse. Warum buche ich erste Klasse? Um halt wirklich vom Proletariat irgendwie mich entfernen zu können, abschotten zu können, aber da lassen sie inzwischen auch jeden rein. Das kriege ich natürlich auch regelmäßig mit, wenn wieder irgendwo jemand ausflippt und irgendwie die arme Bahnmitarbeiterin zusammenscheißt, weil sie ja höchstpersönlich dafür verantwortlich ist, dass der Zug jetzt 54 Stunden Verspätung hat. Und das verstehe ich immer nicht. Leute, dass sie ein Ventil brauchen und ausflippen müssen, alright. Aber warum denn bitte bei der Kassiererin, bei dem Kassierer an der Kasse, weil die Schlange zu lang ist? Da kann sie doch jetzt nichts dafür. Die hat schon dreimal irgendwie gesagt, bitte noch eine weitere Kasse öffnen. Oder eben auch bei der Bahn, dass die Bahn Verspätung hat. Dann wären die Schaffner. Also das sind genauso nach den Menschen, die ihren Müll irgendwo hinwerfen. Der zweite Schlagmensch, der einfach unkontrolliert, ungefiltert seinen Druck, seinen Frust ablässt an Menschen, die ganz, ganz offensichtlich nicht dafür verantwortlich sind. Finde ich ganz, ganz widerlich. Hier auf Platz 2 meiner Top 3 der absolut abartigsten Menschen.
Oh. Wird die Topliste, kriegen wir jetzt jede Woche die Topliste?
Ja, nächste weitere Woche dann Platz 3. Ja. Natürlich nicht in irgendeiner wertenden Reihenfolge.
Ich habe gerade nochmal weitergeguckt, aber weil ich finde wirklich, mich fasziniert das sehr. Private Einerraum sollte 25 Euro extra irgendwie kosten bei der Reservierung. Und du kannst aber auch einen privaten Zweierraum zu Alleinnutzung bekommen. Das würde aber schon 100 Euro und 40 Cent warum auch immer kosten. Das ist das, was angegeben war auf Bahn.de. Also es war wirklich sozusagen einigen Nutzern wurde das so angezeigt mit Fotos, wie es aussieht, auch so Konzeptfotos. Also so ein eigener Sitz, aber halt so umrandet einfach. Also nicht viel größer als ein normaler Sitz, aber halt schön umrandet mit einem, dass da so mit Holzvertäfelung und so weiter. Und da steht auch exklusive Nutzung. Ein Raum nur für Sie alleine. Höchste Privatsphäre, ungestörtes Reisen, Telefonieren und Arbeiten. Führen Sie vertrauliche Gespräche, akustisch abgeschirmt von anderen Fahrgästen.
Ja, klar.
Also, doch, also Licht und Temperatur nach persönlichen Präferenzen einstellbar. Also klar, die Klimaanlage muss erstmal funktionieren, aber gehen wir mal davon aus. Ich bin immer jemand, der gerne auch dann nicht weiß, immer so, ja, die Bahn ist eh zu spät. Ich weiß, aber das sollte uns so nicht davon abhalten, zu träumen für die Zukunft. Ja,
natürlich.
Und die Leute,
ich wünsche dir viel Spaß auf deiner verglasten Reise hier auf der Strecke Köln-Düsseldorf, weißt du, wo du dann schön 20 Minuten fährst in deinem kleinen abgeschotteten Luxuspalast. Ich meine, es macht doch nur Sinn auf Langstrecken dann, oder?
Also, ja, klar. Ja, natürlich auf Langstrecken. Aber sagen wir Köln-Hamburg zum Beispiel. Weißt du, wenn ich nach Lübeck dann weiterfahre, zu meiner Familie. Oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt Drehs habe, in Berlin, in München oder Köln. Ganz ehrlich, ich fliege halt häufiger da auch mal diese Strecken, die Sinn machen. Also ich fahre auch viel Bahn, wenn es mehr Sinn macht. Aber auf manchen Strecken ist es halt wirklich, ich spare mir die Zeit und du bist halt einfach deutlich zuverlässiger und weil mit der Bahn umsteigen, Verspätung, du weißt nicht, ob du ankommst, ob die Klimaanlage ausfällt und ob du überhaupt einen Platz bekommst und so weiter. Also da wäre mir schon wert, auch mehr zu bezahlen, würde für mich, glaube ich, und bestimmt auch für einige andere, würde es dazu führen, dass man noch mehr die Bahn statt Flugzeug oder auch statt Auto einfach, was ich auch häufig dann, zum Beispiel nach Hamburg fahre ich dann lieber mit dem Auto momentan, würde sich dann auch ändern, würde ich vielleicht eher dann mit der Bahn fahren. Und dafür finde ich das dann schon richtig nice.
Ja, kann ich verstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch wirklich inzwischen überlege, ich hätte wirklich gern wieder ein Auto. Auch allen voran für diese Strecke Köln-Hamburg, weil ich mir auch denke, irgendwie habe ich mir kein, also eigentlich die Bahn ist ja eigentlich so geil, da kannst du schön mal wieder ein Buch lesen oder irgendwie, keine Ahnung, einfach nur aus dem Fenster rausgucken, aber mich nervt das schon drumherum, so dieses ständige, worüber reden wir? Ich meine, geht jedem so. Vor allem, wir sind ja noch, ich will nicht wissen, wie es den Pendlern geht und da glaube ich, um mal uns auch wieder für die breite Masse zu öffnen, haben unsere lieben ZuhörerInnen weitaus mehr Verbindungspunkte zu, als wir, die darüber meckern, dass sie irgendwie zweimal im Jahr mit der Bahn fahren. Pendeln ist ja, gehörte ich ja auch mal dazu, als ich noch in meiner glorreichen, als ich noch normal gearbeitet habe, aufgestockt
für den
Hartz-IV-Regelsatz, damit ich die Miete zahlen kann. Da bin ich ja natürlich auch regelmäßig zu spät gekommen zur Arbeit. Und da weiß ich, ich hatte zum Glück, da gibt es auch noch Chefs, die sagen, ja mein Gott, da müssen sie halt eine Stunde eher aufstehen, weißt du, in der Medienbranche sind die alle flexibel. Also großen Respekt an alle, die sich hier, vielleicht auch gerade, während sie diesen Podcast hören und dann auch, ne, bei den Temperaturen, 40 Grad, ich meine, die Welt geht zugrunde und da wird auch keine Klimaanlage der Welt mehr irgendwie hinterher powern können. Also harte Zeiten, aber nochmal eine Sache nochmal zur ersten Klasse, das möchte ich nochmal kurz als Fazit sagen.
Und dann klick mal auf den Link, den ich dir hier in den Chat geschickt habe. Schau dir das an, du musst mal ein Foto sehen.
Wir haben einen Chat hier, wir haben Chat.
Ja, unten rechts steht Chat. Ich chatte jede Folge mit dir und du reagierst nicht und denkst so, warum schreibt er nicht?
Ach, guck mal, tatsächlich. Ja, nee, aber was mir noch aufgefallen ist, dass auch die erste Klasse auch einfach gar nicht mehr die erste Klasse ist. Also quasi früher, ich erinnere mich daran, dass ich mir eine schöne FAZ da irgendwie an den Platz bringen lassen durfte. Oder dass man auch irgendwie in Kaffee rumging, weißt du, und irgendwie gefragt wurde. Und ich hatte den Zugbegleiter bei meiner letzten Reise jetzt am Wochenende gefragt, Entschuldigung, weil deswegen sitze ich primär in der ersten Klasse, weil man nämlich sich Sachen aus dem Bistro an den Platz liefern lassen kann, bestellen kann.
Man nicht laufen muss, ne?
So, genau. Und gerade mit meinem Bein, also die kann ich ja nicht unnötig belasten. Und dann wollte ich mir schön hier die Fusilli-Nudeln mit Bolognese, mit vegetarischer Bolognese bestellen und meinte, das kann ich das hier bei Ihnen bestellen. Und dann meinte er, ich schicke einen Kollegen. Der ist nie gekommen. Der ist nie aufgetaucht. Und das war, und dann habe ich auch überlegt, frage ich jetzt nochmal oder sowas. Aber es war mir auch zu blöd. Ich habe einfach abgestempelt. Ich spiele auch keine Rolle mehr. Also selbst der erste Klasse-Kunde hat bei der Deutschen Bahn keinen Stellenwert mehr.
Aber gibt es bestimmt auch, weißt du, einzelne. Manche Teams sind auch besser als andere. Es gibt auch in Japan gibt's so Züge, wo du richtig, wirklich erste Klasse, da gibt's dann so mehrere Klassen und die erste Klasse wirst du so bedient, wirklich wie im Flugzeug in der ersten Klasse. Im Shinkansen, es hat irgendwie so einen bestimmten Namen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber dann wirst du so geil bedient und das macht dann das Zugfahren zu einem richtigen Erlebnis, weißt du, wo du so ein Mehrgänge-Menü dann bekommst und so, auf so einer normalen Fernverkehrsstrecke. Das würde ich auch mit dir machen, aber ich wollte ja nicht mehr über Tokio sprechen.
Du meinst jetzt aber nicht den Shinkansen, sondern du meinst einen anderen Zug?
Das ist auch im Shinkansen, glaube ich.
Ach so.
Es gibt verschiedene Strecken, wo es auch dieser erste Klasse gibt.
Ja, ich hatte letztens nämlich eine Doku gesehen, auch über so einen Zug, der vergoldet ist, so ein ganz alter Retro-Zug, so ein Rusti, wie heißt das, so mit so einem Lok, Dampflok und sowas. Aha. Und wo du halt auch, glaube ich, irgendwie so verschiedene Pakete buchen kannst, glaube ich, von 2 bis 4 Tage oder sowas mit Übernachtung, fährst halt komplett mit diesem Zug und irgendwie auch 7-Gänge-Menüs und richtig auch mit Bands, Live-Jazz-Bands.
Also Orient-Express zum Beispiel ist sowas.
Genau, so Orient-Express-mäßig, ja. Und war auch relativ teuer, als ich mir das angeschaut habe.
Ja, aber das ist halt so richtig Erlebnis. Genau, finde ich aber auch geil, so als Eisenbahn. Ich bin ja einfach Mobilitätsfan. Weißt du, ich liebe Autos,
ja, ich liebe
Flugzeuge, ich liebe Bahnen und alles, was es halt so besonders macht. Also wenn jetzt so eine Regionalbahn vorbeifährt, dann bin ich nicht da am Kreischen und mache einen TikTok davon. So krass geht es bei mir doch nicht, aber alles, was halt besonders ist, weißt du, besondere Autos oder eben besondere Flugzeuge, besondere Business Class, First Class oder eben auch in der Bahn, irgendwie so Nachtzüge und so. Und wenn irgendwas besonders ist, fasziniert mich, weil ich mir so denke, so, es gibt jetzt irgendwas zu essen und wir rollen dabei durchs Land. Wie krass ist es?
Weißt du, es ist. Aber schade, ist nicht an dir dann irgendwie doch so ein Plane- und Trainspotter irgendwie vorbeigegangen, der so mit seiner Digitalkamera.
Ich Planespotte die ganze Zeit. Ich sitze bei mir in Köln, sitze ich auf mit Fernglas. Ich habe ein Fernglas, das habe ich mir vor allem geholt, um die Flugzeuge, die im Landeanflug auf Köln-Bonn rankommen, schon zu beobachten. Weißt du, wie viele 747 da die ganze Zeit landen? Schön Jumbo-Jets, die aus der ganzen Welt kommen. Schön UPS ist es meistens. Und die landen, Köln ist ein riesiger Frachtflughafen, viel größer als Passagierflughafen.
Ohne Nachtflugverbot, muss man mal sagen. Einer der wenigen. Ist sogar so Einzige, glaube ich, sogar.
Boah, vielleicht, also der Einzige hier in der Region, also Düsseldorf und Frankfurt, die anderen beiden großen Flughäfen hier, da darf es halt nachts nicht landen. In Köln schon und deswegen ist halt eben auch dafür Fracht. Da geht wirklich, also wenn du hier irgendwas in Westdeutschland bestellst, dann läuft das darüber. Und das macht mir wirklich richtig Spaß, die mit Fernglas zu beobachten.
Ey, also ich bin schon voll bei dir.
Planespotter, finde ich.
Ich liebe ihr Flugzeuge, finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Immer wenn ich meinen Kumpel hier, bei dem ich jetzt auch am Wochenende war, besuche, der wohnt in Fuhlsbüttel, und da ist ja der Flughafen in Hamburg. Und immer wenn wir dann zu ihm fahren, dann an irgendeiner roten Ampel stehen, dann höre ich schon den Lärm. Und dann fliegt so ein Flugzeug über uns rüber. Das finde ich total faszinierend. Und dann fahren wir auch immer. Das finde ich mal ganz nett, dass er das mit mir macht, weil ihn selber, glaube ich, interessiert das überhaupt nicht. Dann fährt er immer wie so ein Daddy mit seinem Sohn irgendwie schön zum Fuhlsbüttel hier zum, die haben, wie heißt das nochmal? Der ist auf jeden Fall so ein Café, wo du halt perfekte Sicht auf Start- und Landebahn hast. Kannst du nebenbei essen und sowas. Nicht direkt im Flughafen, sondern auf so einem Hügel quasi. Und da schauen wir dann immer. Da ist auch nachts richtig was los. Ein richtiger Teenie-Hotspot, so würde ich mal nennen, wo auch Leute mit ihren Harleys vorfahren und so. Und die Leute,
das ist auch geil,
AMGs,
ein geiles Ausflugsziel, so. Da hinzufahren,
ja,
so da zu treffen und dann da ein bisschen die riesigen Maschinen anzuschauen, so, und zu wissen, der geht jetzt in die große, weite Welt hinaus, so, und was für ein Stück Technik und was da gerade abhebt. So, finde ich einfach richtig cool, sowas.
Total. Allgemein, aber grundsätzlich, dieses, wie du es gerade gesagt hast, dieses Flughafen, Gefühl von das Tor zur Welt. Ich kann jetzt von hier mein gewöhnliches Habitat kann ich verlassen. Ich kann komplett neue Welten stoßen, wenn ich jetzt hier einfach in irgendeinen Flieger einsteige. Das finde ich total, ich mach's natürlich nie, aber finde ich irgendwie Vorstellung.
Aber allein genauso die Vorstellung wie, ist halt schon krass.
Genau, die finde ich sehr, sehr wie nennt man das, nicht einschüchternd, sondern wenn das so nicht Angst einflößen, sondern was Positives, wenn es mich
überwältigt. Du bist sehr, du bist so negativ, dein ganzer Wortschatz genau. So negativ konnotiert.
Woran liegt dieser,
ich meine Furcht einflößen, aber mir fällt nicht ehrfürchtig. Das positive Wort ein.
Ehrfürchtig ja, war das Wort, das ich suchte.
Ehrfürchtig. Ehrfürchtig ist ein gutes Wort dafür. Ja, ich als Kind übrigens habe ich auch, hatte tatsächlich, mein Vater hatte beruflich eine Bahncard 100 First. Und das war für mich so krass, als ich bin dann damals war der ICE 3, glaube ich, neu. Und es war der ICE, wo du dann hinten sitzen konntest, direkt hinterm Führerhaus, der auch eben diese Scheibe dann hatte. Und wo du als Passagier gibst so, 2, 3 Reihen sind da mit jeweils 3 oder 4 Sitzen, je nachdem, ob es zweite oder erste Klasse war. Das heißt, nur ganz wenige Sitze waren da, so ein Mini-Abteil praktisch, direkt hinterm Lokführer. Und wenn du halt Glück hattest, hat es offen gelassen und nicht zu Milchglas gemacht. Und dann konntest du da sitzen und sehen, wie du halt mit 300 dann da durchgeflogen bist über die Schienen. Und dann bin ich auch mit ihm mindestens einmal, wahrscheinlich sogar mehrfach, bin ich dann mit ihm einfach so Bahn gefahren. Also mein Vater und ich einfach nur Bahn gefahren, weil ich wollte Bahn fahren. Und dann sind wir dann nach Wolfsburg sind wir dann mal und also von Berlin, weil er hat in Berlin gelebt. Und dann sind wir von Berlin aus nach Wolfsburg und wir sind von Berlin aus mal nach Leipzig und dann immer im Bahnhof in Leipzig, weiß ich noch, dann schön in die Lounge rein, weil dann konntest du mit dem First Class Ticket konntest du in die Lounge und dann schöne Cola gezapft dann da. Das war so cool, einfach ein Ort im Bahnhof, in dem man rein durfte. Und dann konntest du da kostenlos so viel Cola, wie du wolltest, dir holen. Und dann ich immer so 1, 2 Cola und dann noch eine heiße Schokolade noch hinterher, immer maximieren. Alles, was ging, habe ich da mitgenommen. Und dann zurück in ICE und dann wieder versuchen, den Platz zu bekommen, den coolen, und dann da zurückfahren. Das war, schon als kleines Kind habe ich das sehr geliebt. Aber um zurück zu diesem Milchglas-Thema zu kommen, das ist ja wieder genau das Ding, weil sie wieder Lokführer da umstellen konnte, im ICE von zack, man kann durchgucken zu zack, Milchglas. Dann genau das soll ja die Lounge haben. Hast du jetzt die Fotos angeguckt, die ich dir gerade geschickt habe? Das sieht schon richtig cool aus, spannend oder? Aus,
ja.
Könntest du dir vorstellen, da zu sitzen?
Absolut.
Fahrt nach Hamburg. Das ist schon nochmal, finde ich, eine ganze Ecke besser als erste Klasse. Also wenn du
so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Leuten natürlich auch gefällt. Also natürlich schaue ich auch ab und an mal rüber und gucke, was macht denn da eigentlich mein Sitzpartner. Vor allem, wenn ich so sehe, was für Jobs, welche Geschäftsmänner oder Frauen haben, weißt du? Und dann kannst du ja immer so gucken, was für Präsentationen oder was für Excel-Tabellen die gerade so ausfüllen. Und das ist immer ganz spannend zu sehen. Ah, okay, der macht irgendwie offensichtlich hier ein Dachziegel.
Pitch guckst du dir dann an und so.
Ja, genau. Sie verwaltet dir irgendwie das Marketingbudget von Louis Vuitton und keine Ahnung. Ich finde das schon spannend, da auch ab und an mal gucken zu können. Ja.
Ein bisschen illegal ist das hier, ne? Nebenbei einmal gucken und auf die Bildschirme der anderen Leute.
Nein,
ist das so diese Etikette? So, wer in der Öffentlichkeit so arbeitet an einem Laptop, zum Beispiel im Zug, und da so Tabellen oder irgendwas offen hat und über Millionenbudgets irgendwie verhandelt oder auch am Telefon, manche machen das ja, ne? Also ich finde, wer gar nicht versucht, irgendwie seinen Laptop so ein bisschen abzuschirmen, oder es gibt auch so viele Firmen, machen ja auch so extra so Folien bei ihren Mitarbeitern auf dem Bildschirm, dass man nur genau gerade drauf gucken kann und so. Wer solche, sag ich mal, irgendwelche, oder wer sich auch nicht mal versucht, ein bisschen einzudrehen oder weg vom Gang oder irgendwas, oder halt eben nicht laut telefoniert, wer billigend in Kauf nimmt, dass andere Leute das mitbekommen, was man da redet, da finde ich auch in Ordnung, dass man das voll aufnimmt und darüber redet.
Ja. Yeah. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch als Betroffener natürlich, Leute, die quasi bei offenen Fenstern ohne Gardinen und sowas Spaß haben in ihrer Wohnung, die müssen sich nicht wundern, wenn Felix und Tim da mal wieder schön sich gemeinsam treffen bei ihm im Kranturm und mit den Ferngläsern offiziell sich Flugzeuge anschauen, aber dann halt doch mal irgendwie in der Wohnung hängen bleiben.
Ich kann bei mir gar keine Wohnung reingucken aus meiner Kölner Wohnung.
Ja, natürlich, klar.
Auf welche Wohnung soll ich denn reingucken?
Ja, da brauchst du schon ein ordentliches Teleobjektiv. So.
Das ist wirklich das einzige Hotel, was da vor uns ist, wo man tatsächlich ein bisschen reingucken könnte. Aber auch da ist es so, weil das im 90-Grad-Winkel zu mir ist, kannst du nicht richtig reingucken. Also da tatsächlich ist bei mir, wenn du da irgendwie, also deinen Gelüsten irgendwie da folgen willst, falsche Wohnung bei mir. Tatsächlich bei dir besser. Weniger, also ne? Nicht ganz so viele Wohnungen zur Auswahl, aber es gibt zwei, drei Wohnungen von dir, wo man da extrem gut aus reingucken kann, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und ich habe auch oft genug schon Leute gesehen, wie sie da wirklich, wie die Karnickel übereinander hergefallen sind. Nicht, weil ich mir das ausgesucht habe oder da auch bewusst nachschaue, sondern weil die Leute dann eben, genau wie mit dem Laptop oder das Telefonat, das du gerade beschrieben hast, halt einfach sagen, mein Gott, ich bin hier so, wie Gott mich schuf und mir doch egal, wer das sieht. Großen Respekt vor. Bei mir geht es natürlich gar nicht ohne Vorhang und Licht aus.
Unter also, der Decke, oder?
Wenn ich schlafe.
Spaß haben nur unter der Decke.
Ja.
Die Welt darf auch nicht mitbekommen, dass du Spaß hast. Okay.
Nein.
Wann, wenn das mal rauskommt, liebe Bahn, Belgien und ich sind die Ersten. Wir machen dann, wir buchen uns dieses Zweierabteil. Es sieht wirklich also grandios auf diesen Zeichnungen aus da. Und da steht ja, dass man ungestört telefonieren kann, dann kann man bestimmt auch ungestört gemütlich nachsitzen, im Zug aufnehmen. Yeah. Wir sind dann die ersten Podcaster, die das dann ausprobieren wollen, in diesem Zweierabteil zusammen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Bahn das nicht schnell genug auf die Schiene bringt, dann reisen wir nach Tokio. Wie wär's nächsten Monat, Bergi? Tokio! Und dann machen wir da schön Shinkansen fahren.
Also ich habe mal geschaut, pass mal auf, ich mach's mir einfach leichter. Wenn du die erste Klasse Tickets hier First Class Lufthansa bezahlst, dann mache ich das mit dir. Habe ich mal geschaut, 4.500 Euro kosten erste Klasse Tickets.
Was? Aber hin und so zurück, wenig? Ja. So wenig? Niemals ja. So wenig. Nach Tokio. Das ist eine teure Strecke, sage ich mal.
Aber ich hatte geschaut für nächstes Jahr. Nächstes Jahr hatte ich geguckt. Vielleicht liegt es daran, dass es dann irgendwie so ein Frühbucher.
Also Business Class kann teilweise über 5.000 Euro kosten pro Person schon. Also da, ich schaue jetzt gerade hier mal nebenbei, weißt du, ich bin auch ein, also mir macht auch schon Spaß nach Flügen zu gucken, ohne überhaupt zu fliegen. Wirklich, das Fliegen selbst ist also was, was mir am wenigsten Spaß macht. Alles drumherum liebe ich einfach vor allem.
Du bist schon ein weirder Typ, Felix.
Ich weiß, aber dafür, vielleicht gibt es manche Leute da draußen, die genauso weird sind wie ich und die hören hier in dem Podcast an und denken, ach, ich selbst bin ja nicht ganz so verrückt, da gibt es auch einen Felix, der ist ja nochmal viel verrückter.
Ja, natürlich,
also wenn
klar.
Ich gerade schaue, jetzt 2. Juli bis 6. Juli, das ist natürlich jetzt viel zu nah dran, aber da kostet 12.000 Euro mit der Lufthansa nonstop Frankfurt nach Tokio.
Ja, habe ich denn
nach
da?
Tokio, nee,
da
mit, in der 747. Ja. Also ich gucke mal einfach jetzt mal irgendwie random viel später, dann wird's natürlich günstiger, sagen wir mal April, irgendwie zwei Wochen im April nächstes Jahr, da kostet es 8.000 dann pro Person aber immer noch. Also okay. Wirklich, wenn du wirklich, sag mir, wenn du die 4.000 Euro Tickets findest, dann kaufe ich uns zwei davon, aber sofort, nur damit wir zusammen hier schön First Class fliegen können.
Ja, vielleicht war es auch Malle, ich weiß es nicht.
Na Malle gibt's keine First Class.
Ja, ist also, das nicht, da gibt's da nicht nochmal, da wäre das nicht auch nochmal eigentlich so ein Schritt für dich? Niki Lauda, Gott hab ihn selig, Formel 1 Legende, der hat ja auch irgendwann die Lauda, Lauda.
Er hat diverse Airlines gemacht. Niki hat
ja, aber er hat ja auch diese explizit, genau, auch diese explizit nach ihm benannte. Wäre das nicht noch so ein Ding von dir, Air von der Laden?
Ich glaube, es ist
und dann
nicht
und dann schön Strecke Mallorca Köln.
Mallorca Köln.
Erste Klasse.
Airline Business, aber nur aus das. Ich glaube, Airline Business sehr schwieriges Business, nicht mein Ding. Du weißt, ich suche den Weg des geringsten Widerstands. Airlines ist definitiv der Weg des härtesten Widerstandes. Viel schwieriger geht's kaum. Und Lauda gibt's übrigens immer noch. Die fliegen aber für Ryanair. Also das willst du. Also das ist weiß auch nicht, was da passiert ist.
Wobei ich
und
da
dreht
auch
er sich vielleicht, entweder dreht er sich im Grab um oder das ist genau sein Ding, weil der ist ja richtig Geschäftsmann gewesen, aber einfach mit wirklich rein auf die Zahlen gucken. Der ist wahrscheinlich happy, dass das so geworden ist. Ich glaube, der war sogar noch damals bei, als der Verkäufer hat er noch gelebt, hat das sogar mit in die Wege geleitet, glaube ich.
Ja gut, dann ist es das auch nicht. Ich überlege natürlich die ganze Zeit, wo wir gemeinsam investieren könnten, weißt du? So schön, wir beide so im Vorstand von irgendetwas, aber alle anderen kümmern sich so ein bisschen drum. Ich habe gestern mit einem befreundeten YouTube-Kollegen, dessen Namen ich hier in dem Podcast nicht mehr erwähnen darf, weil als wir es einmal taten, das viel Stress gab, einen kleinen Nachmittags-Watch gehabt.
Meinst
von
du, geht das?
Sorry. wir haben uns hier die Doku angeschaut von Arnold Schwarzenegger auf Netflix, die neue. Ja. Der hat ja irgendwie jetzt so einen fetten Deal mit Netflix, hat auch eine neue Serie gemacht, FUBA, die so ein bisschen, ich spreche jetzt mal kurz meine Filmfreunde hier an.
Ich will nur kurz sagen zum Schwarzenegger-Doku, ist die gut? Weil
nee, die komme ich auch
wollte
sofort
die gestern mit mir gucken
yeah.
Und ich habe gesagt, ne, warum soll ich denn irgendeine Schwarzenegger-Doku? Also ich habe wirklich mit Bodybuilding und mit Arnold nichts zu tun und ich ich habe nicht mal irgendwie aktiv, glaube ich, einen Film vor ihm geguckt, da bin ich vielleicht ein Banause. Aber deswegen dachte ich, nee, hab ich stattdessen die Barack Obama, erste Folge von seiner Serie über Arbeit, über Jobs, geguckt. Die fand ich sehr gut, die erste Folge zumindest, über Service-Jobs. Die war sehr gut, muss ich sagen. Aber jetzt Arnold Schwarzenegger, wie war das?
Gut, also jetzt natürlich relativ wenig neue Informationen für mich, weil ich auch seine Autobiografie gelesen hatte. Was ich cool fand, ist, also erstmal, es war in so einer Drei-Akt-Struktur, einmal eben das Aufwachsen in Österreich, dann Bodybuilding in Österreich und wie er dann nach Los Angeles rüberkam, beziehungsweise grundsätzlich nach Amerika. Und dann das komplette, ich gehe in die Schauspielerei. Und das ist halt ganz spannend aufgebaut, weil es immer irgendwie, er war halt auch vor der Schauspielerei, bevor er nach Amerika ging, beziehungsweise, nee, das stimmt nicht, er war schon in Amerika, aber vor der Schauspielerei in den 70er Jahren war er schon Millionär. Nur durch dieses ganze Bodybuilding, nur durch irgendwie Werbung machen für Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes, whatever, hat dann relativ früh schon in Apartment Buildings investiert und ist halt dadurch Millionär geworden. Bevor er dann eben gesagt hat, ich habe irgendwie das Bodybuilding durchgespielt, ich habe Bock auf was Neues, jetzt werde ich Schauspieler. Und weil alle irgendwie immer gesagt haben, das kannst du nicht, du hast einen Akzent, du bist viel zu groß, viel zu muskulös, hat ihn das immer mehr angestachelt und er hat halt gekämpft und gekämpft und gekämpft und sich eben bis eben zu diesem Action-Filmstar hochgekämpft, der ja zweifelsohne unbeschreibbar geworden ist. Und dann eben danach zu sagen, okay, jetzt habe ich das auch durchgespielt, jetzt habe ich Bock auf Politik und dann auch noch es zu schaffen, Gouverneur von Kalifornien irgendwie zu werden und 7 Jahre, das finde ich schon beeindruckend und was es, glaube ich, auch spannend macht für Leute, die mit Arnold Schwarzenegger jetzt als Schauspieler oder Bodybuilder nichts anfangen können, das ist halt schon der Inbegriff des amerikanischen Traumes, wie man ihn so klischeehaft irgendwie immer vor Augen hat, ist. Und ein Spiegelartikel dazu, finde ich, hat es ganz treffend gesagt, dass er wirklich der amerikanischste Amerikaner eigentlich ist, wenn es danach geht, was diesen amerikanischen Traum eben ausmacht. Und dass man irgendwie
dabei ohne, ist er in Österreich geboren.
Ja, aber von diesem Traum, dass du irgendwie, ohne dass du in eine reiche Familie geboren bist, dich eben halt wirklich von ganz, ganz unten nach ganz oben kämpfst. Und das ist ja der Inbegriff quasi dieses Traumes. Das finde ich schon sehr spannend. Und was ich auch cool fand, ist, dass er tatsächlich auch über seine Fehltritte da ganz, ganz öffentlich spricht. Einmal, als er sich zum Gouverneur hat aufstellen lassen oder zur Wahl, da kam raus, dass er, hat die New York Times Artikel gemacht, dass er halt auch Frauen belästigt haben soll an Sets, schwieriges Klima herrschte und sowas. Und dann hat er auch in diese Dokumentation diese damals schreibenden Journalisten eingeladen, die das auch nochmal besprochen haben und so, und hat sich dazu geäußert und hat sagt dann auch am Ende irgendwie, es werden auch Ausschnitte gezeigt, wo er damals dann vehement das versucht hat zu dementieren oder runterzuspielen und er halt dann auch heute sitzt und sagt, was soll ich sagen, es war komplette Scheiße, das kann ich nicht schönreden, Punkt, so weißt du, also gar nicht noch versucht das irgendwie zu rechtfertigen oder so, sondern
aber einfach auch ohne Konsequenzen.
Aber die Konsequenzen, es gab ja jetzt auch keine Verfahren oder sowas, die dann dazu, ich glaube auch nicht, dass es in so einem Ausmaß war, jetzt keine Ahnung, Harvey Weinstein oder ähnliche Kaliber, ohne ihn da in Schutz nehmen zu wollen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nur, ich habe das selber zum ersten Mal gehört in dieser Dokumentation. Und eben aber auch zum Beispiel diese Affäre, die er hatte. Er war ja mit Maria Shriver, hier Nichte von John F. Kennedy zusammen und hat dann irgendwie 96 mit seiner Haushälterin noch ein uneheliches Kind gezeugt, was dann irgendwie vor 5, 6 Jahren... Der
amerikanische Traum von vorne
bis hinten. Genau. Was da irgendwie rauskommt. Und auch darüber spricht der irgendwie. Und das finde ich dann schon ganz, ganz, ganz guten Move irgendwie. Wenn gleich ist natürlich, was willst du auch machen? Du kannst jetzt nicht irgendwie dich 3 Stunden lang selbst in der Doku abfeiern, wenn es einfach so klar ist, dass es natürlich auch... Scheiße, also irgendjemand hätte ja dann selber die Wunden aufgerissen da. Von daher macht es schon gut, da selber reinzuspringen offensiv.
Aber hört sich schon gut an. Also tatsächlich hätte ich das gar nicht so erwartet, weil ich ihn eben nicht so sehr auf dem Schirm habe. Also eigentlich alles, was du gesagt hast, wusste ich eigentlich auch so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ich habe es nicht so präsent im Kopf gehabt, als Gianni mir vorgeschlagen hat, hey, das ist doch gerade neu, wollen wir das gucken? Und ich so, oh, warum denn das? Aber eigentlich, jetzt wo du sagst, denke ich mir, ist bestimmt schon cool. Holen wir noch nach. Grüße an Gianni, wir werden das noch gucken.
Eine Sache noch, um es noch schmackhafter zu machen. Und vor all dem, wenn man es nicht eh schon im Vorfeld sich davon losgelöst hat, macht die Doku das nochmal ganz deutlich, dass Arnold Schwarzenegger eben alles andere als dieses Klischee des dummen Bodybuilders irgendwie ist, sondern ein hochintelligenter, smarter Typ, der wirklich mit einer Kalkür jeden seiner Schritte geplant hat, mit Geduld, aber auch mit einem Charisma und einem Kontakt zu den richtigen Menschen und von Anfang an irgendwie auch gemerkt hat, ich schaffe das nicht alleine, sondern ich brauche auch die richtigen Menschen um mich herum. Und das finde ich schon sehr, sehr smart. Es gibt noch eine andere Doku, die ist aus den 70ern, Pump and Iron heißt die, die begleitet ihn bei dieser Mr. Olympia, glaube ich, ist es, bei diesem Bodybuilder-Wettbewerb. Und die ist so dermaßen unterhaltsam, weil Schwarzenegger alle am Manipulieren ist, psychologisch. Der gibt dann die falschen Tipps, der macht wirklich so einen Psychoterror, aber auf so eine charmante Art und Weise irgendwie, dass man es ihm dann trotzdem nicht übel nimmt. Also es ist wirklich ein bemerkenswerter Charakter. Wie gesagt, wegen gar nicht zu sehr abkulten, weil, wie gesagt, er hat sicherlich auch seine Leichen im Keller. Aber so als Blaupause für was zur Motivation angeht und Ziele stecken und sowas. Ich bin da gestern rausgegangen und dachte, holy moly, ich brauche mal dringend wieder ein paar konkrete Ziele in meinem Leben. Und wenn sowas irgendwie eine Doku schafft, weißt du, nochmal das irgendwie so ein bisschen wachzurütteln, dann finde ich das ja nicht verkehrt.
Hört sich sehr gut an. Wird nachgeholt. Ist aber auch tatsächlich ungefähr das Gegenteil, also sozusagen auch als Amerika, aber das Gegenteil von dem, was bei der Obama-Doku ist.
Ja, erzähl mal, wie genau ist die aufgebaut?
Da geht es um Arbeit, wie Arbeit halt aussieht in den USA. Mhm. Ich habe nur die allererste Folge bis jetzt geguckt die verschiedenen Bereiche Arbeit, wie der moderne Amerikaner halt irgendwie arbeitet, mit allen auch negativen Faktoren. Und da ist in der ersten Folge geht es um Service-Jobs, also so Gig-Economy, ne? Wenn du irgendwie als Uber-Fahrer oder Uber-Eats-Fahrer ist da, oder wenn man als Pflegerin da arbeitet und was die Leute da verdienen oder auch im Hotel mit Housekeeping. Und das so mit Obama, der dann da mit
einer also interviewt er die dann oder was?
Er ist die Erzählerstimme, er erzählt das die ganze Zeit, ist sozusagen seine Doku, seine Geschichte, er möchte alles erzählen, was sozusagen in Amerika passiert, was im Alltag der Amerikaner passiert. Also weißt du, der Oberbegriff ist eben die Arbeit, weil das eben den Großteil der Zeit, den Großteil des Lebens der meisten Menschen beansprucht und ausmacht. Und dann geht er eben auch mit denen im Supermarkt einkaufen und reden so auf einer Ebene mit einander irgendwie über Probleme, die man da im Leben hat und das halt von Obama, der Eisen Standing als Präsident hat, wie man es halt lange nicht gehabt hat. Also das kannst du halt nicht mit einem Joe Biden vergleichen, schon gar nicht mit einem Trump und auch nicht mit einem Bush. Und davor war ich leider zu jung, um mich daran zu erinnern, aber ich glaube, Clinton. Es ist stimmt. Und davor der andere Bush, ne? Aber und davor, wie geht's weiter? War Nixon davor oder ist das noch viel
Nixon
älter?
Nixon war 60er.
Reagan?
Das sind die einzigen Namen, die ich da noch habe. John Ford, glaube ich. Der
Ford
war auch noch
vor Clinton?
Ich glaube schon.
Boah, nee, da bin ich raus.
Ronald Reagan.
Und Kennedy ist auch in den Anfang der 60er bis Ende der 60er gewesen. Ne?
Ende glaube ich gar nicht.
War
mehr.
Er schon tot?
Ja, ich glaube, er wurde.
Ich weiß nur, Mondlandung, daher weiß ich, dass
ungefähr
wann es gewesen ist.
Ja, aber Mondlandung war Nixon.
Aber er hat die Mondlandung doch, also sein Space-Programm, so hat Kennedy doch auch mit in Auftrag gegeben, oder?
Ja.
Das verbinde ich halt damit.
Also er war auf jeden Fall Hochzeit, Kalter Krieg, Kampf mit Sowjetunion und diesem Wettrüsten. Deswegen, wird er vermutlich schon mit auf den Weg gebracht haben, ja.
Und was ist mit unseren deutschen Kanzlern? Können wir uns da kurzer Einschub hier? Angefangen hat es mit Adenauer. Wer kam danach?
Boah, ey, die ersten.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß Adenauer. Nee. Ich weiß nicht, wer danach kam. Wer kam nach Adenauer? Also natürlich kam irgendwann Willy Brandt, aber dazwischen weiß ich nicht, wer kam. Dann nach Willy Brandt weiß ich eigentlich auch erst Kohl. Und Kohl kam dann nicht direkt nach Brandt.
Aber Helmut Schmidt gab es ja auch noch.
Schmidt, ja.
Ich glaube, das ist schon... Es gibt viele Leute, die man nicht auf dem Schirm hat, aber Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz.
Ja, also sozusagen die neuesten Klarkämmer, man gelebt
Konrad
hat.
Konrad Adenauer.
Ne? Hast du jetzt Schröder hast schon gesagt gehabt? Ja, ne?
Ja, ich glaube.
Also wenn wir jetzt nur zurückgehen, haben wir gerade Scholz hervor, Ewigkeiten Merkel, die meisten irgendwie Gen Z ist einfach nur aufgewachsen mit Merkel, die wussten ja eigentlich, dass wir in der Demokratie leben, ist einfach nur Merkel als Königin. Und davor natürlich Schröder, vor Schröder.
Kohl. Nein,
ja.
Kohl, ja. Und Kohl war ja Ewigkeiten.
Kohl
war ja
Schmidt.
Ja, das kann sein, ja.
Und davor war Brandt.
Hast du geschaut gerade? Nein.
Nein, ich habe nicht geschaut, ich schwöre.
Es gibt auf jeden Fall gibt's noch so Leute, die man einfach nicht auf dem Schirm hat.
Aber wen ich dir sagen kann, Formel 1 Weltmeister. Also Max Verstappen vor Max Verstappen, davor Lewis Hamilton. Ich hoffe, ihr habt mich nicht verzählt. Davor Vettel. Davor war es Jenson Button. Davor war Button. Davor war Hamilton. Davor war Räikkönen. Davor war Alonso und Michael Schumacher. Ja, und davor, ganz ehrlich, war ich auch zu jung.
Guck mal, Kissinger, aber ich war mir nicht sicher. Kurt Georg, Kissinger, Ludwig Erhard natürlich, den müsste man noch auf dem Schirm haben, aber sonst hatten wir alle. Ist tatsächlich Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg, Kiesinger? Kiesinger dann im Deutschen, aber es gibt ja auch noch den.
Es gibt den amerikanischen Außenminister.
So, Willy Brandt. Hatten wir Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Guck mal, haben wir nur die beiden als Lücke gehabt.
Ja, Ludwig aber ich finde auch vor Michael Schumacher, ich hoffe, ich habe da keinen vergessen, Jacques Villeneuve auf jeden Fall da noch, dann nochmal Schumacher und so, und davor Damon Hill. Also ich habe schon einige drauf, ne? Es ist mehr als Präsident.
Ganz toll, finde ich.
Ich kenne auch Fußball, weil ich habe gar keine Ahnung, aber ich weiß, dass die letzten Jahre, irgendwie 7 Jahre, dass nur Bayern gewonnen hat. Kann das sein?
Ich glaube, das reicht schon deutlich länger zurück. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Helmut Kohl damals als Bundeskanzler.
2004 war Bremen. Ja. Haben sie hier Meister, das weiß ich. Weil ich war Bremen-Fan früher und das war so, daran hat man immer zurückgedacht, an diese eine siegreiche Saison. Danach ging es ziemlich bergab eigentlich nur noch.
Ja. Aber zurück zu Obama. Wie kam es jetzt nochmal auf die alten Präsidenten?
Wegen Obama, weil er einfach so eine Ausstrahlung, so ein Charisma hat.
Wer war der Letzte?
Sonst kaum einer. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Justin Trudeau irgendwie aus Kanada, oder das ist alles nicht das Format jetzt, oder ein Macron aus Frankreich, ja, die haben alle nicht das Format von Obama, obwohl die beide so ein bisschen, finde ich, von Arte so in seine Richtung gehen. Obama ist einfach halt ein Mensch, ich glaube, wenn der irgendwie im Raum steht, also habe ich noch nie erlebt, aber stelle ich mir so vor, dass alle so, weißt du, das ist, der hat dann eine Aura um sich herum und jeder hat automatisch Respekt davor. Stell ich mir zumindest so vor. Wenn in Deutschland, ich weiß nicht, hast du mal einen hohen, hochrangigen Politiker hautnah erlebt?
Hannelore Kraft, meine Mutter.
Hannelore Kraft. Ach stimmt, du hast doch was mit ihr gehabt hier.
Ich hatte was mit ihr, ja, genau. Ja, ein paar Folgen erst. Der Videopreis, ich sollte hier halb Nordrhein-Westfalen nachbauen. Sie war damals noch Ministerin in Minecraft und da sollten wir dann auf der Video...
Nordrhein-Westfalen.
Ja, das war wirklich die Idee. Und wir sollten uns schon mal quasi einfach ablichten lassen gemeinsam auf dem Webvideopreis. Da war sie dann eben auch und dann waren wir auf dem roten Teppich. Es wurden wie 3-4 Fotos gemacht und dann hieß es am Ende bei den einschlägigen Fotobörsen, hier ist Annelore Kraft mit ihrem Sohn Sebastian. Das war ich dann. Ich war da so. Das ist die Pointe, ja.
Also ich habe letztens bei der Formel E in Berlin war zu Gast, da sind wir zur Startaufstellung gelaufen und kurz bevor man da rein darf in die Startaufstellung, wo die Autos sind, muss man kurz 1-2 Minuten warten. Und wer kam auf einmal mit 10 Bodyguards an? Christian Lindner.
Oha.
Und das war schon so, du drehst dich halt um und auf einmal, du erwartest es halt nicht, kommt Christian Lindner, du... War irgendwie so, es war aber jetzt nicht ansatzweise so, wie ich es mir vorstelle bei einem Barack Obama, nicht ansatzweise, aber es war zumindest auch so ein Moment, wo man merkt, okay, da kommt irgendwie jemand Besonderes, kommt da rein, vielleicht liegt es auch nur daran, dass man halt so häufig irgendwo irgendwie Nachrichten und so gesehen hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, hatte das einen besonderen Moment.
Aber da finde ich, kann man Obama... Also mit Lindner, ich
habe gesagt, dass es nicht das Gleiche ist.
Nein. Aber ich glaube, bei Obama ist es halt vor allem so, weil er so unfassbar nahbar wirkt. Also ich habe das Gefühl, auch als politisch durchaus Interessierter, aber ansonsten wirklich strohdofer, brotdofer. Wie haben wir es mal gesagt in unserer großen, dumm wie Brot. Ansonsten dumm wie Brot. Aber ich hätte trotzdem das Gefühl, dass ich mich mit ihm unterhalten könnte. Weißt du, dass er irgendwie freundlich ist, dass er mir Dinge erklären kann, als welchen Dreijähriger und ich das dann trotzdem irgendwie verstehe, dass er vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, er wirkt so ein bisschen, dass er auch sagen würde, ja, du, da, unter uns Beach, weißt du, Area 51, Roswell, das stimmt schon alles so, weißt du, so, aber erzähl's niemandem, weißt du, das ist einfach so ein nahbarer, wird natürlich auch wahnsinnig viel PR drumherum irgendwie gewesen sein, aber das wirkt wie jemand, wo man einfach Bock hat, sich mit ihm zu unterhalten, während dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Trump natürlich schon ein ganz anderer Schlag, das komplette Gegenteil, wo du irgendwie denkst, ja, der schickt dir drei Schläge auf den Nacken und Joe Biden, ja, also das ist halt wirklich, der wird auch nicht, also da muss ich leider sagen, war Sleepy Joe war schon eine ganz gute Formulierung von Trump. Da kann ich mir auch im besten Willen nicht vorstellen, dass der wiedergewählt wird. Und ich finde, das ist leider Gottes auch in all seinen Auftritten so viel weirdes, eigenartiges, was da irgendwie mitschwimmt immer.
Ich meine, der ist auch, wie alt ist der? 80?
Ja.
Ist auch krank, dass es in den USA so normal ist, dass irgendwie irgendwie Trump gegen Biden antritt und beide über 80 sind. Das ist absurd.
Weißt du, wer jetzt eigentlich, also Trump ist ja jetzt sowieso, steht ja ein bisschen in den Sternen jetzt, aber nochmal antreten kann, jetzt wo er mit einem Fuß im Knast sitzt, gefühlt. aber wen es da noch gibt? Es gab da noch diesen einen Typen, der jetzt von Elon Musk auch unterstützt wurde. Mir fällt sein Name gerade nicht ein.
Ron DeSantis, das ist der Gouverneur von Florida, der ungefähr so richtig krank ist. Also der ist eigentlich auch wieder, geht viel in die Richtung von Trump. Ja. Aber das Problem ist, dass er vielleicht ein bisschen ein Ticken cleverer ist und damit das noch fieser umsetzen kann. Also
der
wäre sehr
schon
unangenehm. Ja, ja. Also jetzt sind ja die sozusagen die, ich glaube, jetzt ja, haben gerade nach und nach die alle bekannt gegeben, dass sie eben überhaupt antreten in den Vorwahlen. Und dann müssen die USA ja für ihre Partei erstmal, also für entweder die zwei großen Parteien, darum geht es ja eigentlich nur, Republikaner und Demokraten. Demokraten ist Joe Biden als Präsident gesetzt und bei den Republikanern möchte Trump, möchte aber auch DeSantis und möchten auch noch ein paar andere und die werden sich jetzt da so ein bisschen bekriegen. Und dann mal gucken, wer dabei rauskommt am Ende.
Aber hast du das Gefühl, dass Joe Biden realistische Chance hat?
Ja, ich denke schon, weil es halt eben in den USA einfach so ist, dass die viele Leute eh Demokraten wählen und viele Leute wählen eh Republikaner. Und wenn da die Alternative irgendjemand ist, der das irgendwie bei vielen Themen wieder zurück ins Mittelalter will, dann werden da leider sehr, sehr viele für stimmen, aber Gott sei Dank nicht alle. Also ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass Joe Biden nochmal gewählt wird.
Naja,
ob es der perfekte Kandidat wäre, weiß ich jetzt auch nicht.
Aber es war ja vor 4 Jahren schon super knapp und jetzt gibt's natürlich nochmal bei so einer Wiederwahl immer die Leute, die sagen, oh, jetzt hat er 4 Jahre da oben gesessen und hat, mir geht's aber trotzdem nicht besser. Ich habe immer noch keinen fetten Lamborghini in der Einfahrt stehen. Was ist da los? Und die, dass ich dann quasi aus Frust wieder irgendwie die Republikaner werden. Das ist auch Quatsch, dass es da nur diese beiden Partys gibt, ey. Das ist irgendwie, ist es...
Es gibt ja immer noch mehr Kandidaten, ne? Aber die haben halt nie eine Chance.
Ja,
also du kannst die wählen, aber die werden halt nicht gewählt, kriegen nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit in den Medien und so. Das ist dann leider so ein Henne-Ei-Problem. Deinen USA. Ich habe ja nicht genau darüber auch, über die Wahl 2016 die Doku gemacht mit dem ZDF zusammen. Es war komplett eine Wahl damals, Trump gegen Clinton in erster Linie. Und das war...
Wer ist denn der Vize...
Jetzt von Biden?
Präsident, nee, von Donald Trump, der Vizekandidat.
Pence, also Mike Pence war es damals.
Nein,
achso,
das war damals. Der tritt ja selber an jetzt.
Ja.
Nee, aber das wäre ja auch nochmal interessant. Da hast du jetzt irgendwie so eine Schattenfigur und dann wird Trump wiedergewählt, muss dann aber in den Knast und dann wird er der Vizepräsident, weißt du. Und das ist dann, den niemand so richtig auf dem Schirm hat oder sie, je nachdem wer das ist. Weißt du, wäre auch ein smarter Move. Ich glaube, so smart ist der gar nicht.
Ich glaube, es ist noch nicht raus, wer sein Vizekandidat ist. Ich sehe irgendwie, dass er Artikel aus Ende Mai, da steht, dass er es noch nicht bekannt gegeben hat, wer es ist. Also ich weiß nicht, ob es danach sich noch geändert hat. Wenn, dann finde ich es gerade nicht auf der ersten Google-Seite. Ja, aber da ist auf jeden Fall, also kenne ich mir weltweit keinen anderen Menschen als Donald Trump, auch nicht in der Politik, schon gar nicht in der deutschen Politik. Ich habe gerade überlegt, wen kenne ich noch, den ich persönlich getroffen habe mal, Paul Ziemiak damals, der ist jetzt auch wirklich nicht mehr so relevant, aber damals war er eigentlich relativ relevant, als die CDU noch an der Macht war und mit dem habe ich ja diskutiert da in der TV-Sendung bei Maybrit Illner zu Artikel 13 damals und der hatte für mich null Ausstrahlung im Vergleich jetzt zu... wie ich mir Barack Obama vorstelle, aber auch jetzt zum Beispiel, so Barack Obama ganz oben Stufe, Christian Lindner war auch schon so, oh wow, irgendwie, war irgendwas und dann, also, aber das war nicht ansatzweise zu vergleichen mit Paul Ziemiak, da war gar nichts. Und auch sonst kenne ich mir jetzt außerhalb von Politik irgendwelche Menschen, die ich irgendwie getroffen habe, niemand irgendwie so eine, zum Beispiel YouTube, Casey Neistat fand ich sehr krass, Aber der hat jetzt auch nicht irgendwie so eine Ausstrahlung dann gehabt. Mehr als ein Paul Ziemiak, definitiv. Aber jetzt.
Ich stelle mir gerade Paul Ziemiak auf so einem Longboard mit so einer Vlogkamera vor, wie er durch die New Yorker Innenstadt oder auf so einem im Schnee, auf so einem Surfbrett da durch die Gegend heizt.
Stimmt, Longboard, Habeck, den haben wir damals getroffen bei der Longboard-Tour, als er seine Kids gebracht hat zu uns für Autogramme.
Ach krass.
Der war dann noch in der Landespolitik damals, aber da habe ich jetzt auch keine Ausstrahlung gespürt. Weiß nicht, ob das heutzutage anders wäre, weißt du, weil es ja auch viel daran liegt, dass man irgendwie sich so Gedanken um diese Person macht und halt zum Beispiel viel in Nachrichten sieht und um wichtige, wenn es um wichtige Themen geht, die Person was sagt. Weiß nicht, ob das jetzt bei ihm anders wäre oder bei Baerbock oder so, aber auch Scholz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie krass ist, wenn Scholz in den Raum läuft. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, gibt ja auch genügend Beweismaterial, dass das nicht so krass ist. Gab es doch jetzt vor kurzem, 2-3 Tage her, von dieser Veranstaltung auf dem Boot, wo Scholz eine Rede hält und alle drumherum essen, stürzen sich irgendwie auf ihr Schnitzel mit Spargel und dann wird irgendwie, Lindner war auch da und hat irgendwie Spargel-Jokes gebracht, ganz surreales. Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, ich habe das mit Insta-Story gesehen von Ronja von Röhne. Kennst du die, Autorin?
Nee.
Und die war nämlich da. Und da habe ich das gesehen, dass Scholz halt irgendwie so seine Rede hielt und drumherum so wirklich richtig nur Allmanns, die irgendwie sich auf ihren Spargel stürzen und nobody cares, was Scholz da sagt. Aber weil es auch keine Leidenschaft dahinter ist. Es ist immer so eine Tonart.
Da sind wir wieder beim Knossi-Pizza-Thema.
Ja.
Die Gott. Leidenschaft fehlt einfach.
Passion.
Aber fehlt dir irgendjemand aus Politik, Fernsehen, YouTube, Künstler ein, wo du sagst, ich glaube, wenn du die triffst oder vielleicht hast du jemanden getroffen, wo du voll was gespürt hast und das irgendwie so ein besonderer Moment war einfach.
Ja, als ich bei Jeff Goldblum, dem Schauspieler, jetzt vor ein paar Wochen war, das fand ich schon sehr berührend, weil ich den einfach unfassbar guten Entertainer fand und das ist ja etwas, was mir selber auch gefällt und man guckt ja immer nach ein bisschen so, was inspiriert mich und deswegen hat mich das schon sehr, sehr beeindruckt, aber auch keine Ahnung, Bill Murray hat die auch mal live gesehen, fand ich auch cool. Aber so Politiker, weiß ich nicht, interessiert mich, weiß ich nicht. Es gibt, also wir fallen bestimmt gleich, wenn wir aufhören zu reden, 50 Leute ein, wo ich sagen würde, ja, das fände ich schon sehr beeindruckend, wenn die in den Raum kommen würden.
Ja, Filmstars bei dir doch.
Ja,
also
natürlich,
bei dir,
klar.
Das müsste doch eigentlich sein, ne? Wenn jetzt irgendwie wer
so
Quentin Tarantino
Ford
auf einmal kommt oder so.
Ja, Tarantino, da würde ich mir denken, oh, jetzt gibt's Stress oder so. Aber so Steven Spielberg, ich würde gerne mit Steven Spielberg sprechen, der irgendwie sagt, ey, pass mal auf, hier, ich erzähle dir mal 1-2 Kniffe und wie das so war. So, das fände ich schon klasse, weil das einfach etwas ist, was mich ja wahnsinnig interessiert. Das ist ja so wie bei dir mit Gespräch mit Michael Schumacher wird dir vermutlich auch sehr gut gefallen, weil man eben dieselben Leidenschaften hat und so das Gefühl hat, man nimmt noch was mit irgendwie, weißt du? Ja. Und Habeck, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich trotzdem freuen, wenn er sagen würde, auch meine Kids, die hören den Podcast von dir und Felix. Und dann würde ich schon sagen, du, wie sieht's denn aus hinter den Kulissen? Und wenn er dann,
ja, interessant, so, mit ihm zu reden, wäre bestimmt mit Sicherheit. Also das will ich gar nicht sagen. Ich meine dieses Aura-Ding. Niemand ein, der auch nur ansatzweise so ist wie Obama, wo ich denken würde, und den habe ich natürlich noch nie getroffen, aber wo ich irgendwie dieses Gefühl habe, dass so eine Aura ist und deswegen, wo es in der Doku so, ich meine, das ist ein abgesperrter Supermarkt, ist ja echt nicht besonders, dass er da kurz mal ein Gespräch führt, aber irgendwie ist dieses Wow irgendwie. Das Gefühl habe ich, kann ich mir bei niemandem irgendwie sonst vorstellen. Weil ich habe auch überlegt, auch TV-Leute, egal ob jetzt USA-TV-Leute oder auch Deutschland, also Jan Böhmermann zum Beispiel habe ich mal am Flughafen getroffen, da war eine Security direkt vor mir, total unscheinbar, also da ist so.
Ja, weiß ich so aber nicht, ob Obama nicht auch unscheinbar ist, wenn kein riesiges Kamerateam und 70 Bodyguards drumherum sind, sondern der auch irgendwie in seinem kurzärmeligen Hawaii-Hemd da irgendwie am Checkout von Hawaii.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, irgendwie so amerikanische Präsidenten, Ex-Präsidenten haben einfach eine gewisse Aura um sich herum. Das ist, also ist vielleicht nicht ein Trump, aber so ein, das ist schon.
Ja,
also ich wage es zu behaupten, dass auch wenn du irgendwie privat den irgendwo sehen würdest, und natürlich, der wird bis sein Lebensende von Security umgeben sein, wenn er irgendwo öffentlich ist, aber das ist irgendwie was Spezielles. So, da weiß jeder, wenn er im Raum kommt, so, wow, und jeder hört zu. Einfach automatisch. Das ist so eine Aura.
Ja, ey, wir können die Frage einfach mal weitergeben. Ich würde mich sehr interessieren, was unsere ZuhörerInnen so für Persönlichkeiten vor Augen hatten, als wir gerade darüber gesprochen haben, die eine beeindruckende Aura haben. Gibt es bestimmt noch viele, wo wir dann auch sagen werden, ach, natürlich, klar. Ich wünsche mir ja nach wie vor, wenn wir darüber sprechen, ich wünsche mir immer eigentlich den 80er Jahre Arnold Schwarzenegger, der hier jeden Morgen bei mir vorbeikommt und sagt so, jetzt geben wir erstmal
schön. Der hätte bestimmt auch eine Aura.
Ja, hundertprozentig. Weil jetzt, deswegen, ich musste das ein bisschen, musste ich das austauschen. Jetzt ist er natürlich auch ein 75-jähriger, leicht buckliger alter Mann. So, da ist dann, glaube ich, nicht mehr viel mit Aura. Aber so dieser 1,90 Hühne, der dann vor dir steht, ich glaube, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, aber schreibt gerne mal bei Instagram, was ihr so noch vor Augen habt.
Ich schreibe so, ja, mein Klassenlehrer. Mal gucken immer alle, wenn er reinkommt. Bei mir ist es mein alter Lieblingslehrer, Herr Bergmann.
Felix. Du kleiner Charmante. Du kriegst mir so 1 plus mit Sternchen, schreibe ich dir mal auf hier.
Leute. Woche wieder gerettet, Leute.
Ich Woche gerettet.
Guten Start habt ihr jetzt in diese Woche. Wird eine gute Woche für euch. Und dann hören wir uns wieder nächsten Montag zur nächsten Folge von Gemütlich Nachsitzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören.